In der Sache Strafstation Berlin, die Prozessbeteiligten bitte alle in den Saal eintreten.
Und noch einmal, herzlich willkommen zu Strafstation Berlin, dem Podcast der Berliner Strafverfolgungsbehörden für unsere Referendarinnen und Referendare. Diesmal wieder die Tutorial-Folge und in der soll es um das Thema Opportunitätsentscheidungen gehen. Wir hatten ja in der Folge gerade angesprochen, dass häufig bei Verfahren gegen in der Öffentlichkeit stehende Personen, also auch gegen Politikerinnen und Politiker, behauptet wird, es gäbe eine Ungleichbehandlung, weil diese Verfahren häufig nach Paragraph 153 StPO, häufiger noch nach 153a StPO, gegen Zahlung einer Geldauflage zum Beispiel eingestellt werden. Diese Wahrnehmung dürfte zum einen dadurch verzerrt sein, dass diese Verfahren stärker im Fokus stehen und dadurch mehr Beachtung finden als die Verfahren gegen Normalbürgerinnen und Bürger, die möglicherweise ebenso eingestellt werden. Zum anderen dürfte es auch daran liegen, dass die meisten Prominenten und Politiker dann eben doch bestenfalls strafrechtlich noch nicht in Erscheinung getreten sind und dadurch in diesen Fällen der Anwendungsbereich für Opportunitätsentscheidungen ganz anders eröffnet ist. Im Schnitt werden jedenfalls bei Amts- und Staatsanwaltschaft monatlich rund 3.500 Ermittlungsverfahren nach § 153 StPO wegen Geringfügigkeit eingestellt. Im letzten Quartal wurden allein an Geldauflagen in Ermittlungsverfahren der Berliner Strafverfolgungsbehörden rund 1,5 Millionen Euro nach vorläufigen Verfahrenseinstellungen nach § 153a StPO gezahlt und da sind die anderen Auflagen und Weisungen noch gar nicht erfasst. Es ist also mitnichten so, dass das Vorschriften sind, von denen ausschließlich Promis profitieren, nur bekommt man es bei denen halt häufiger mit. Jedenfalls soll uns das einmal Anlass geben, uns diese Vorschriften genauer anzugucken. Für die Klausur sind die tatsächlich kaum relevant. Im Gegenteil, sind solche Arten der Abschlussentscheidung in der Regel im Bearbeitervermerk ausdrücklich ausgenommen. Wo allerdings die Vorschriften eine sehr große Relevanz entfalten, ist zum einen die Stationsausbildung und natürlich zum anderen die Wahrnehmung der Sitzungsvertretung. Denn in diesen Fällen wird regelmäßig und häufig entweder seitens der Verteidigung oder seitens des Gerichts an Referendarinnen und Referendare als Sitzungsvertreter herangetreten mit der Bitte, doch einer Einstellung nach Opportunitätsvorschriften zuzustimmen. Erstmal zur grundsätzlichen Begrifflichkeit und zur Einordnung. Das Legalitätsprinzip verpflichtet die Staatsanwaltschaft grundsätzlich bei Vorliegen eines Tatverdachts Anklage zu erheben. Und dieses Legalitätsprinzip wird vom Opportunitätsprinzip durchbrochen. Die Staatsanwaltschaft kann also von der Erhebung einer Anklage selbst bei Vorliegen eines hinreichenden Tatverdachts absehen, wenn dies in dem vorliegenden Einzelfall angemessen erscheint, also wenn es opportun ist. Daher eben Opportunitätsprinzip. Und das Gleiche gilt dann auch später nach der Anklageerhebung. Hier kann das Gericht von einem Urteil absehen, wenn es opportun erscheint, das Verfahren anderweitig zu beenden. Die beiden häufigsten Vorschriften, die dabei eine Rolle spielen, sind § 153 StPO und 153a StPO, 153 StPO, das Absehen von der Verfolgung bei Geringfügigkeit, und § 153a StPO, das Absehen von der Verfolgung unter Auflagen und Weisungen. Es gibt ja noch eine ganze Reihe anderer Opportunitätsvorschriften, beispielsweise wenn ein Absehen von Strafe möglich wäre nach § 153b, bei Auslandstaten nach 153c. Es gibt die Möglichkeit von Teileinstellungen nach 154 und 154a StPO. Es gibt 154b, der das Ganze bei einer Auslieferung oder Ausweisung regelt und so weiter. Einfach mal selbst stöbern und entdecken. Während die Vorschriften nach § 154 folgende in der Regel auch vorläufige Einstellungen sind, bei denen es nicht in der Hand des Beschuldigten liegt, die Wiederaufnahme zu verhindern, ist das bei Einstellungen nach § 153 und besonders 153a StPO anders. Die sind verfahrensbeendigend. Und da wird es für die Sitzungsvertretung entscheidend. Sie dürfen einer solchen Einstellung nicht ohne Rücksprache mit Ihrer Ausbilderin oder Ihrem Ausbilder zustimmen. Sie können in der Hauptverhandlung ohne weiteres, wenn Sie das für richtig halten, einen Freispruch beantragen. Und sollte das dann seitens der Ausbilderin oder des Ausbilders für fehlerhaft gehalten werden, gäbe es immer noch die Möglichkeit, in Berufung zu gehen. Wenn Sie hingegen einer Einstellung nach Opportunitätskriterien zugestimmt haben, ist in der Regel damit das Verfahren abgeschlossen. Es gibt keine Möglichkeit mehr für die Staatsanwaltschaft, diese Zustimmung zu widerrufen und ihren potenziellen Fehler zu korrigieren. Deshalb hat eine solche Zustimmung quasi dieselbe Wirkung wie ein Rechtsmittelverzicht und das ist der Grund, warum Sie diese Entscheidung nicht allein treffen dürfen. Rein praktisch bietet es sich an, damit man nicht aus der Hauptverhandlung heraus telefonieren muss, das mit der Ausbilderin oder dem Ausbilder vorher schon bei der Sitzungsvorbereitung zu besprechen. Und umgekehrt aber auch, wenn Sie als Sitzungsvertreterin oder Sitzungsvertreter einer Einstellung nicht zustimmen wollen, müssen Sie auch keine Rücksprache mit Ihrer Ausbilderin oder Ihrem Ausbilder halten. Da sind sie einfach sachnäher und diese Entscheidung wird dann in der Regel auch von den Ausbilderinnen mit unterstützt. Einer Zustimmung bedarf es also nur, wenn sie tatsächlich einer Einstellung zustimmen wollen, weil sie diese für sachgerecht halten. Ein weiterer Aspekt, den man zumindest im Hinterkopf behalten sollte, ist, dass man sich bei der Staatsanwaltschaft und bei der Amtsanwaltschaft grundsätzlich ja schon bei Abschluss des Verfahrens Gedanken darüber macht, ob es eine Anklage bedarf, ob ein Strafbefehl beantragt werden muss oder ob möglicherweise Entscheidungen nach dem Opportunitätsprinzip in Betracht kommen. Das bedeutet dann aber auch für die Sitzungsvertretung, wenn Sie in einem Strafbefehlsverfahren oder in einem normalen Verfahren eine Anklage verhandeln und sich nun die Frage stellt, ob man das Verfahren nach Opportunitätskriterien einstellen sollte, dann sollte sich bestenfalls irgendetwas seit Anklageerhebung geändert haben. Denn sonst würden hier widersprüchliche Entschließungen der Staatsanwaltschaft im Raum stehen. Der Anklageverfasser hat sich eben dazu entschieden, Anklage zu erheben. Also müssen Sie auch in der Lage sein zu begründen, was jetzt in der Hauptverhandlung anders ist. Zum Beispiel Eingeständnis, zum Beispiel lange Verfahrensdauer oder ähnliches. Das ist nun doch rechtfertigt, entgegen der ursprünglichen Entscheidung zur Anklageerhebung einzustellen. Und schließlich ist es auch sinnvoll, sich vor Augen zu führen, in welchen Konstellationen Gericht und Verteidigung solche Opportunitätsentscheidungen vorschlagen. Die Gerichte sehen lediglich die Verfahren, in denen die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben oder Strafbefehl beantragt hat. Sie sehen nicht die Verfahren, bei denen schon im Ermittlungsverfahren nach Opportunitätskriterien eingestellt wurde. Daraus ergibt sich schon mal ein anderer Vergleichsmaßstab zwischen Staatsanwaltschaft und Gericht, was denn nun tatsächlich geringfügig ist oder bei was das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung noch durch Auflagen oder Weisungen beseitigbar ist. Und schließlich wissen die Gerichte auch nicht, ob es bereits im Vorfeld etwaige Opportunitätsentscheidungen gab, wenn sie nicht entsprechend in diese Entscheidung mit eingebunden worden waren. Einstellungen nach § 153 oder nach 153a StPO tauchen eben gerade nicht im Bundeszentralregisterauszug auf, der dem Gericht vorliegt, sondern lediglich im Zentralregister der Staatsanwaltschaften oder eben im Register der Staatsanwaltschaft Berlin. Vor dem Hintergrund, dass diese Opportunitätsvorschriften auch dazu dienen, auf geringfügige Tatvorwürfe zu reagieren und quasi mit einer Denkzettelfunktion zu agieren, sollten solche Entscheidungen nicht mehrfach hintereinander getroffen werden. Wenn jemand einmal eine Straftat begangen hat, dann lässt es sich möglicherweise gut vertreten, dieses Verfahren gegen Zahlung einer Geldauflage einzustellen. Wenn es aber bereits eine entsprechende Vorstrafensituation gab oder wenn es bereits vorher Einstellungen nach dem Opportunitätsprinzip gab, dann dürfte es allein vor diesem Hintergrund schwieriger sein, nochmal eine erneute Einstellung zu rechtfertigen, auch wenn dies natürlich im Einzelfall trotzdem möglich wäre. Zu den beiden wesentlichen Vorschriften. Zunächst einmal der Hinweis, dass der Aufbau ab § 153 und folgende StPO immer ähnlich ist, nämlich Absatz 1 regelt eine Einstellung nach Opportunitätskriterien im Ermittlungsverfahren, Absatz 2 regelt eine solche Einstellung während des gerichtlichen Verfahrens. Und so zieht sich das durch alle Vorschriften bis letztlich zu § 154e StPO durch. Anders übrigens die Systematik im Jugendstrafrecht. Hier gilt § 45 JGG für das Ermittlungsverfahren und § 47 JGG für das gerichtliche Verfahren. Dafür aber entsprechen, vereinfacht gesagt, die jeweiligen Absätze 1, dann dem § 153 StPO und die Sätze 2 dem § 153a StPO. Nach § 153 StPO, also dem Absehen von der Verfolgung bei Geringfügigkeit, ist entscheidend, dass die Schuld als gering anzusehen wäre und kein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung besteht. Grundsätzlich kann dann die Staatsanwaltschaft auch ohne Zustimmung des Gerichts schon von der Verfolgung absehen. Kriterien wären beispielsweise ein niedriger Schaden oder allenfalls geringfügige Verletzungen. Und wichtig ist das Wörtchen wäre. Die Schuld wäre als gering anzusehen, nicht die Schuld ist als gering anzusehen. Es bedarf also keines hinreichenden Tatverdachtes, mit der Konsequenz, wenn ein Sachverhalt schon quasi bei Anzeigeerstattung ersichtlich auf eine so geringe Schuld des Täters und ein fehlendes öffentliches Interesse hindeutet, muss überhaupt nicht in Ermittlungen eingetreten werden und gar nicht die Frage gestellt werden, ob ein Tatnachweis erbracht werden könnte. Auch im Ermittlungsverfahren muss bei 153 StPO die Zustimmung des Gerichts dann aber eingeholt werden, wenn es sich um Delikte handelt, die mit einer im Mindestmaß erhöhten Strafe bedroht sind. Also, wenn Qualifikationstatbestände verwirklicht worden sind. Und in der gleichen Konstellation, unter den gleichen Voraussetzungen, kann auch das Gericht nach Anklageerhebung nach § 153 StPO ein solches Verfahren einstellen. Dann aber bedarf es der Zustimmung der Staatsanwaltschaft und der Zustimmung des Angeklagten. Der Zustimmung des Angeklagten bedarf es insbesondere deshalb, weil hier die Sache ja nun schon gerichtsanhängig ist und damit also quasi höher aufgehängt ist. Und dann muss ich beispielsweise in der Hauptverhandlung des Angeklagten nicht, nur weil sich Gericht und Staatsanwaltschaft einig sind, die schnellere Verfahrenserledigung nach § 153 StPO akzeptieren, sondern kann durch die Verweigerung meiner Zustimmung darauf hinwirken, eben auch tatsächlich freigesprochen zu werden. In diesem Zusammenhang, das im Blick zu behalten, gilt auch für die Staatsanwaltschaft. Wenn sich im Laufe einer Hauptverhandlung herausstellt, dass ein Tatnachweis nicht zu führen ist und daher der Angeklagte freizusprechen ist, ist es untunlich, dann noch über Verfahrenseinstellungen nach § 153 oder § 153a zu reden. Denn dann ist der Freispruch vorrangig. Also keine Verfahrenseinstellungen nach § 153 oder 153a zur Vermeidung eines Freispruchs. Praxisrelevanter insbesondere für die Hauptverhandlung als § 153 StPO ist der § 153a StPO. Hier können dann Auflagen und Weisungen erteilt werden, also zum Beispiel das Ableisten gemeinnütziger Arbeit, Zahlungen eines Geldbetrages an die Staatskasse oder an eine gemeinnützige Einrichtung, Schadenswiedergutmachung, Teilnahme an einem sozialen Trainingskurs oder ähnliches. Der Katalog der theoretisch in Betracht kommenden Maßnahmen ergibt sich schon unmittelbar aus § 153a Absatz 1 StPO, ist aber nicht abschließend. Man kann sich also theoretisch auch immer noch andere geeignete Auflagen ausdenken und man kann auch die dort genannten Auflagen kombinieren. Diese Kombinationsmöglichkeit spielt insbesondere bei der Schadenswiedergutmachung eine Rolle. Denn gerade im Bereich der Vermögens- und Eigentumsdelikte sollte man nicht aus dem Auge verlieren, dass auch zivilrechtliche Ansprüche der Geschädigten auf Schadensersatz ohnehin bestehen. Wenn Schadenswiedergutmachung also die einzige Auflage wäre, die erteilt wird, wird letztlich nur eine ohnehin bestehende zivilrechtliche Verpflichtung noch einmal abgesichert. Nach vorläufiger Einstellung des Verfahrens hat ein Angeklagter dann bis zu 6 Monate Zeit, die Auflage zu erfüllen und diese Frist kann ausnahmsweise einmal um maximal 3 Monate verlängert werden. Bei Unterhaltspflichten kann die Frist auch bis zu einem Jahr laufen. Die Frist kann auch in geeigneten Fällen und zum Beispiel auch, um die Denkzettelfunktion zu erhöhen, etwas kürzer ausfallen. Daraus ergibt sich auch, dass die Art und Höhe der Auflage leistbar sein muss. Hier gilt also das Gleiche wie bei Bewährungsauflagen auch. Wenn ich eine von vornherein absehbar nicht leistbare Auflage erteile, dann hätte ich mir die Strafaussetzung zur Bewährung, die vorläufige Einstellung des Verfahrens, auch gleich sparen können. Umgekehrt kann man durchaus aber die Höhe von Geldauflagen mit der eigentlich zu erwartenden Geldstrafe in Verbindung setzen und argumentieren, dass sich ein Angeklagter ja quasi einen leeren Registerauszug verschafft und ihm das auch etwas wert sein müsste, weshalb sich eben dann die Höhe der Geldauflage auch an der Höhe der zu erwarteten Geldstrafe orientieren kann. Jedenfalls dient § 153a StPO nicht dazu, irgendwelche strafbaren Vorwürfe auf einmal quasi in den Bereich der Ordnungswidrigkeiten und von der Rechtsfolge her in den Bereich der Bußgelder zu drücken. Da sich durch die Auflagen und Weisungen, anders als bei § 153 StPO, schon belastende Konsequenzen für einen Angeklagten ergeben, setzt die Einstellung nach § 153a tatsächlich auch einen hinreichenden Tatverdacht voraus. Es muss also nach wie vor, beispielsweise auch in laufender Hauptverhandlung, die Verurteilung wahrscheinlicher sein als ein Freispruch. Und das wäre es an dieser Stelle erstmal wieder gewesen für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Empfehlungen, Kommentare, Anregungen, Verbesserungsvorschläge und sonstiges Feedback. Gerne auch über unsere Homepage strafstation.berlin und in 2 Wochen hören wir uns wieder. Bis dahin, alles Gute.
Die Prozessbeteiligten, bitte.